Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt heute nichts vorab proaktiv von dieser Bank. Mir wurden aber schon zahlreiche Themen genannt, die heute von Interesse sind. Am häufigsten wurde mir genannt, damit fangen wir gleich an, das Thema Zivilschutz, dann der Prüfbericht des Expertenrats für Klimafragen und an anderen Themen habe ich unter anderem noch auf der Liste Einkommenssteuerreform, G7, Finanzministertreffen, Ebola, Hunter-Virus, Tankrabatt. Wir beginnen mit dem Thema Zivilschutz und Herr Kolmer hat dazu eine Frage.
Kolmer, RTL-NTV, eine Frage ans BMI. Ich glaube, das nationale Schutzraumkonzept liegt noch immer nicht vor. Warum ist das so? Wie dringend wird das jetzt auch benötigt für den Zivilschutz und wie ist da das weitere Vorgehen?
Das Konzept ist noch in Arbeit und wenn es was dazu gibt, dann äußern wir uns dazu.
Aber Nachfrage dazu, wenn jetzt diese Warn-App zu dem Schutzraum leiten soll, wäre das denn nicht sinnvoll, erst das nationale Schutzraumkonzept auf den Weg zu bringen, bevor man diese Leitung dahin auf den Weg bringt?
Das passiert praktisch parallel, kann man sagen, beziehungsweise es geht halt ineinander über und geht Hand in Hand.
Frau Nagel?
Auch nochmal ans BMI die Frage, wie sieht denn der Plan jetzt aus? Kommt er ins Kabinett am Mittwoch und könnten Sie den ein bisschen erläutern, gerade auch mit Hinblick auf die Zahlen? Also sollen da zusätzlich 10 Milliarden Euro für den Bevölkerungsschutz allein vom Bund kommen und die 3 Milliarden, von denen jetzt die Rede war für Personal und Technik, kommen die zusätzlich beim Zivilschutz zu den 10 Milliarden? Also wenn Sie da einfach ein paar Details mal erläutern könnten, wäre prima.
Also ganz grundsätzlich ist so, dass das BMI bis 2029 10 Milliarden in den Bevölkerungsschutz investieren wird. Und darunter sind unter anderem 1.000 Spezialfahrzeuge, die beschafft werden. Und das von Ihnen gerade schon erwähnte umfangreiche Bauprogramm für die Modernisierung der THW-Gebäude für Personal und Technik in Höhe von 3 Milliarden. Das kommt also, wird investiert in den Zivilschutz. Dann hatten Sie die Frage zum Kabinett, soweit ich weiß. Richtig, habe ich in Erinnerung, das war, glaube ich, Ihre erste Frage. Also der Eckpunktepakt für Bevölkerungsschutz ist am Mittwoch im Kabinett.
Und noch eine Nachfrage, wenn ich darf. Es war jetzt vom THW unter anderem in der Berichterstattung die Rede, die von den Geldern profitieren sollen. Gilt es auch für andere Organisationen, also wie ist es mit dem Roten Kreuz oder den Johannitern?
Das müsste ich Ihnen nochmal nachliefern.
Dankeschön.
Waren noch weitere Fragen dazu? Mir war so, als wenn es noch jemand, Frau Klaßmann.
Genau, ich wollte wissen, ob das sozusagen alles Gelder sind, die aus dem Sondervermögen stammen. Da war ja besprochen worden, dass der Zivil- und Bevölkerungsschutz da sozusagen auf eine Stufe gestellt werden soll, wenn ich es richtig erinnere, mit der Bundeswehr. Und dann wüsste ich gerne, ob eben auch diese Unterbringungseinheiten noch beschafft werden sollen. Da gibt es ja bislang nur eine und auch die ist noch nicht ganz vollständig. Das heißt, glaube ich, irgendwas mit 5.000, weil da 5.000 Leute drin untergebracht werden sollen, jeweils.
Müsste ich tatsächlich auch nachliefern.
Dann weitere Fragen dazu, Frau Gerhäuser.
Ja, ich würde nochmal, also auch mit Blick auf Leute, die das im Ausland nicht so minutiös verfolgen, wissen wollen, was denn jetzt die Motivation ist, das genau jetzt zu machen. Ist es auch vor dem Hintergrund größere Bedrohungen aus beispielsweise Russland oder was ist dazu zu hören bei Ihnen?
Richtig, also der Schutz der Zivilbevölkerung, der Bevölkerungsschutz muss natürlich ausgebaut werden in Anbetracht der Situation, die wir gerade haben. Hybride Bedrohungen auch aus Russland wachsen und dementsprechend muss hier was getan werden und genau das wird jetzt angegangen.
Und Herr Decker?
Ja, können Sie Informationen darüber geben, was in den Ländern im Einzelnen geplant ist, wenn nicht hier, dann schriftlich heute, wenn es geht? Und es ist von diesen 50 medizinischen Taskforces die Rede, die Versorgung von Verletzten sicherstellen sollen oder dabei helfen sollen. Werden die neu eingerichtet oder gibt es die bereits, wie ich heute Vormittag hörte?
Also hier geht es um den Ausbau einer medizinischen Taskforce des Bundes. Bei möglichen Massenan, bei einem möglichen Massenanfall von Verletzten an über 50 Standorten in Deutschland. Also es geht hier um einen Ausbau.
Bitte, es geht um?
Ausbau, um einen Ausbau dieser Taskforce.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann wechseln wir das Thema. Stichwort war der Expertenrat für Klimafragen, der vorhin hier zu Gast war, Frau Klaßmann.
Bitte. Das hat sich inzwischen erledigt. Da hat jemand geantwortet.
Dann Frau Nagel.
Ja, dann eine Frage ans Umweltministerium. Was sind denn jetzt die Konsequenzen, die das Ministerium bzw. die Bundesregierung daraus zieht?
Ja, der Expertenrat hat ja eben soeben hier auch Stellung genommen zu dem Gutachten und die Substanz der Emissionsminderung für die nächsten Jahre bestätigt. Also wir sind uns in ganz weiten Teilen sehr einig. Die Emissionen gehen runter. Die Frage ist nur, ob sie schnell genug runtergehen. Und da gibt es, wie es im wissenschaftlichen Diskurs üblich ist, unterschiedliche Annahmen. Insgesamt kommt der ERK zum Ergebnis, dass die kumulierten Gesamtemissionen bis 2030 um 1 bis 1,6% zu hoch sind. Das ist auch nach Ansicht der Experten selber eine noch überschaubare Lücke, zumal das Klimaschutzprogramm 2026 da noch nicht eingerechnet ist. Die unterschiedlichen Annahmen beziehen sich vor allem darauf, wie schnell Solaranlagen ausgebaut werden, wie schnell Windräder ausgebaut werden, wie hoch Preise im Emissionshandel sind, wie schnell Gebäude saniert werden, solche Fragen. Was sie noch nicht beinhalten, sind die Folgen der fossilen Erschütterung im Iran und rund um die Blockade der Straße von Hormuz. Was folgt daraus? Jetzt geht es erstmal darum, alles dafür zu tun, dass unsere Annahmen eintreffen und nicht die konservativeren Annahmen des Expertenrats. Das beginnt mit einer konsequenten Umsetzung der beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen, zum Beispiel morgen mit dem neuen Förderprogramm für Elektroautos mit sozialer Staffelung. Ein ganz zentraler Hebel wird sein, die Reform der Energiegesetze, die gerade in der Regierung verhandelt werden. Da müssen die Weichen konsequent auf einen schnellen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien gestellt werden. Ein weiterer wichtiger Hebel ist die Reform des Emissionshandels, die dieses Jahr in Brüssel beraten wird. Auch die Haushaltsberatungen werden relevant sein und wir werden uns in all diesen Punkten mit dem Ziel einbringen, dass die Lücke möglichst klein wird und dann auch möglichst geschlossen wird.
Herr Kreuzfeldt?
Herr Fichtner, aber es ist ja nicht nur ein wissenschaftlicher Diskurs, es sind ja auch harte politische Forderungen in dem Bericht drin, unter anderem, dass Ihr Ministerium ein unzureichendes Klimaschutzprogramm vorgelegt habe, das jetzt dringend nachgebessert werden müsste. Werden Sie dieser Aufforderung des Expertenrats nachkommen?
Sie erinnern sich vielleicht, wir haben hier im März diesen Jahres das Klimaschutzprogramm 2026 vorgestellt. Wir hatten da die Aufgabe, die im Vorjahr festgestellte Klimaschutzlücke zu füllen. Das waren 25 Millionen Tonnen. Das ist uns gelungen mit rund 27 Millionen Tonnen Minderung. Ebenfalls im März sind die neuen Projektionsdaten des Umweltbundesamtes veröffentlicht worden. Die haben dann wiederum festgestellt, dass wir uns bei einer Lücke von 30 Millionen Tonnen bewegen. Das konnte nicht Grundlage des Klimaschutzprogramms sein und war es auch nicht. Haben wir damals auch schon transparent gemacht. Deswegen ist die Messlatte, hat sich im Grunde ein bisschen erhöht. Allerdings beinhaltet auch die neue Messlatte noch nicht die Folgen der hohen Preise an den Tankstellen und der Unsicherheiten infolge der Blockade der Straße von Hormuz. Insofern gibt es einiges, was wir da noch prüfen müssen, wie sich die veränderte Weltlage und die veränderte Lage in Deutschland auf die beschlossenen Maßnahmen auswirkt.
Nachfrage?
Und eine weitere Frage zum Thema. Ans BMWE, weil eben ist auch gesagt worden von den Experten in Bezug auf Ihr Netzpaket und den darin vorgesehenen Redispatch-Vorbehalt, dass es aus Sicht der Experten keine, nicht genug Daten gäbe, um zu beurteilen, wie stark dadurch der Ausbau der Erneuerbaren ausgebremst wird. Und haben es nicht direkt so formuliert, aber man konnte raushören, dass sie es für keine gute Idee halten, ein Gesetz zu verabschieden, dessen Folgen man im Moment aufgrund fehlender Daten nicht übersehen kann. Mich würde interessieren, ob diese Kritik im BMWE schon angekommen ist und ob die irgendwelche Konsequenzen haben wird.
Wir nehmen die Äußerungen des Expertenrats natürlich zur Kenntnis. Ich würde jetzt aber von dieser Stelle nicht Ihre Interpretation dieser Aussagen kommentieren. Was ich nochmal grundsätzlich sagen kann, ist, es braucht Anpassungen der Energiegesetzgebung in Deutschland. Wir müssen eine höhere Kosteneffizienz erreichen. Und wir haben es ja gerade gehört, wir müssen weiter die CO2-Lücke schließen. Dafür müssen wir weiter Erneuerbare ausbauen können. Und das geht nur kosteneffizient und systemgerecht.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann geht's hier in der Mitte weiter.
Ja, danke, Jonathan Packroff von The Pioneer. An Herrn Fichtner, Ihr Minister hat ja auch schon kritisiert, dass das Netzpaket möglicherweise zu einem Ausbremsen des Ausbaus der erneuerbaren Energien führt. Haben Sie denn da mittlerweile Gegenvorschläge zu dem schon genannten Redispatch-Vorbehalt?
Die Gegenvorschläge, die wir haben, die beraten wir intern, aber nicht hier öffentlich.
Und bis wann ist die interne Beratung abgeschlossen?
Das ist Sache des federführenden Ministeriums. Und auch das federführende Ministerium wird keine Zeitpläne interner Beratungen hier öffentlich machen. Wir arbeiten daran konstruktiv und mit dem Ziel eines zeitnahen Kabinettsbeschlusses, aber mehr kann ich nicht dazu sagen.
Herr Jung.
Herr Fichtner, Sie sprachen gerade davon, dass der Expertenrat mit konservativen Annahmen arbeitet. Mit welchen Annahmen arbeiten Sie? Wie würden Sie das nennen?
Ja, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Also Thema, wie viele Windräder werden an Land ausgebaut? Da geht der ERK aus von 100 Gigawatt im Jahr 2030 und wir von 105. Die Branche geht auch von 105 aus, die Internationale Energieagentur auch. Also wir sind da in ganz guter Gesellschaft. Ist aber gleichzeitig auch Aufgabe des Expertenrats, dass er auf Unsicherheiten hinweist und dann auch entsprechende Warnungen ausspricht. Aber es gibt natürlich für beide Zahlen auch gute Gründe. Und deswegen gehen wir da miteinander ins Gespräch.
Aber wenn Sie beim Expertenrat von konservativen Annahmen sprechen, würden Sie sagen, Sie haben...
Vorsichtiger.
Der Expertenrat.
Also mit konservativ ist gemein vorsichtiger. Ne? Also dass man auch einen stärkeren Akzent auf die Unsicherheiten legt, was alles noch im negativen Sinne passieren könnte.
Weitere Fragen zum Thema? Achso, Herr Kreuzfeld war nochmal, stimmt.
Ja, was auch im Bericht des Expertenrats vorkommt, ist die geplanten Änderungen beim Gebäudeenergiegesetz, wo Sie sagen, genau konnten Sie es noch nicht analysieren, aber in der Tendenz wird das die Emissionen erhöhen. Findet sich als Aussage darin, da würde mich interessieren, spielt das bei den weiteren Beratungen zu diesem Gesetz noch eine Rolle? Und ebenfalls zum Thema Gebäudemodernisierungsgesetz, da gibt es jetzt ja offensichtlich ein neues Gutachten, was nochmal die rechtliche Zulässigkeit dieses Vorhabens in Frage stellt, was meines Wissens auch im BMWE und im BMUKN schon vorliegen sollte. Da würde mich interessieren, ob diese Einschätzung geteilt wird und ob die Konsequenzen haben wird.
Ja, vielen Dank. Zum Gebäudemodernisierungsgesetz haben wir uns ja letzte Woche zum Kabinettbeschluss relativ ausführlich geäußert. Ich kann gerne nochmal wiederholen, aus unserer Sicht ist das Gebäudemodernisierungsgesetz natürlich mit den Klimazielen vereinbar. Wir setzen weiterhin auf einen Ausbau von Wärmepumpen, auf den Ausbau von Wärmenetzen und auch bei den anderen Brennstoffen, die jetzt technologieoffen zum Einsatz kommen können, wird sich der Anteil klimafreundlicher Bestandteile nach dem Gesetz dann substanziell erhöhen. Zur zweiten Frage, ich werde jetzt keine einzelnen Gutachten, die in der Welt sind, kommentieren aus unserer Sicht. Selbstverständlich ist das Gesetz, das wir vorlegen, aus unserer Sicht verfassungskonform. Achso, und Sie haben nach den weiteren Beratungen gefragt. Das ist dann jetzt nach dem Kabinettbeschluss Sache des Parlaments und dann nicht mehr durch das Ministerium zu kommentieren.
Nochmal zur Klimawirkung. Die hat der Expertenrat tatsächlich nicht quantifiziert. Die ist auch sehr, sehr schwer zu quantifizieren, weil es da um viele Millionen individuelle Entscheidungen geht. Aus unserer Sicht entscheidend ist, dass für die meisten Haushalte auch künftig die klimafreundliche Lösung auch ökonomisch die richtige Wahl sein wird. Und das verstärkt jetzt auch nochmal die neue Regelung zum Mieterschutz, sodass erstmals auch Vermieter Anreiz haben, in klimafreundliche Lösungen zu investieren, weil sie die zugleich auch für sie auch sich besser rechnen als die Gastherme.
Und zu dem Gutachten und dem Verschlechterungsverbot, gibt es da aus dem BMUKN eine Einschätzung?
Die verfassungsrechtliche Prüfung wird immer von den federführenden Ressorts vorgenommen.
Dann habe ich noch Herrn Jessen zu dem Thema und Herrn Jung, dann würde ich es gerne wechseln, das Thema.
Die Frage geht an Herrn Cornelius. Es gibt ja ein Fazit des Expertenrates oder ein Doppelfazit. Das eine ist die Einschätzung, dass selbst wenn das Klimaschutzprogramm komplett umgesetzt werde, würde das nicht ausreichend sein für die Klimaziele 2040. Und zum Zweiten, aus Sicht des Expertenrates folgt aus identifizierten Zielverfehlungen dringender politischer Handlungsbedarf. Nimmt der Kanzler das nur zur Kenntnis oder teilt er die Einschätzung, dass dringender politischer Handlungsbedarf besteht, Herr Cornelius?
Herr Jessen, die Fachressorts haben sich ja im Moment ausführlich auch zu den Implikationen geäußert, auch zur Interpretationsbandbreite, und dem kann ich jetzt eigentlich nichts hinzufügen. Der Kanzler steht hinter den Ressorts in dieser Einschätzung und die weiteren Schritte werden dann entsprechend beraten.
Ja, ich frage deswegen, weil sowas ist ja eigentlich dann vielleicht doch auch Chefsache, und da würde man schon gerne hören, ob der Kanzler die Dringlichkeit der Handlungsnotwendigkeit auch so sieht, wie vom Expertenrat hier festgestellt.
Nochmal, der Expertenrat hat es eben vorgestellt. Die Fachressorts sind dabei, dieses Urteil zu überprüfen. Sie haben eben die Einschätzung gehört. Es gibt eine gewisse interpretatorische Bandbreite. Und der Bundeskanzler wird jetzt sich nicht in diesen Ressortbereich einmischen. Das passiert in großem Einvernehmen, auch in Abstimmung mit dem Kanzleramt und im Kabinett. Und insofern ist das, glaube ich, in guten Händen.
Und Herr Jung?
Ja, zwei kurze Fragen, Herr Cornelius. Die beiden Vorgänger des Kanzlers haben sich Klimakanzler genannt oder Klimakanzlerin. Nennt sich der Kanzler Merz auch so?
Ob er sich Klimakanzler nennt?
Ist er in seinem Verständnis auch ein Klimakanzler wie seine beiden Vorgänger?
Ich weiß es nicht, ob die vorherigen Kanzler sich so genannt haben. Das haben Sie verpasst, diese Labels. Ich glaube, die Klimapolitik ist dieser Bundesregierung nicht weniger wichtig wie den Vorgängerregierungen. Das ist eine der Prioritäten jeder Regierung, die ja auch sich aus der Lage erschließt.
Ja, Herr Scholz hat damit sogar Wahlkampf gemacht. Herr Fichtner, eine kurze Frage noch. Abseits des Expertenrats letzte Woche gab es ja auch...
Herr Jung, wenn Sie abseits des Expertenrats fragen möchten, nehme ich Sie gerne auf die Liste, weil ich viele andere Themen habe. Es gab zum Beispiel auch das Stichwort Preise an der Tankstelle. Dazu hatte Frau Klaßmann eine Frage.
Genau, meine Frage richtet sich sowohl an den Regierungssprecher als auch an das Finanzministerium. Und zwar hat CSU-Chef Söder gesagt, wenn es nicht anders geht, könnte ich mir vorstellen, dass wir darüber diskutieren, ihn, gemeint ist der Tankrabatt, zu verlängern. Das hänge dann von der Preissituation ab. Da wüsste ich gerne, ist das eine ernsthafte Überlegung, die sich auch andere in ihren Häusern schon gemacht haben? Und welche Situation müsste denn eintreten, damit das vorstellbar ist? Oder kann man es vielleicht auch gar nicht finanzieren?
Also Sie haben ja auch beobachtet, dass zuletzt die Kraftstoffpreise deutlich zurückgegangen sind. Wir haben auch ein erstes Fazit der unabhängigen Monopolkommission, die feststellt, dass die Steuersenkungen nun weitgehend bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen. Deswegen stellen wir fest, dass die Maßnahmen wirken. Das Bundeskartellamt überwacht diese Maßnahmen und auch den Fortgang. Sie wissen außerdem, dass die Maßnahmen für 2 Monate beschlossen wurden, nämlich für Mai und Juni. Wir haben jetzt Ende Mai, noch nicht mal so wirklich. Und das heißt, ein ganzer Monat steht noch vor uns. Und Sie können versichert sein, dass die Bundesregierung die Lage stets weiter analysiert, dass sie auch dann zum vereinbarten Zeitpunkt die Lage analysiert und jetzt zu diesem Zeitpunkt keine hypothetischen Spekulationen anstellt, was unter welchen Bedingungen wie passiert. Dazu haben wir auch alle gelernt, dass in den letzten Wochen die Lage doch sehr volatil ist.
Dem würde ich mich gerne anschließen.
Eine Frage?
Herr Cornelius, das ist also so zu verstehen, dass das eine mögliche Maßnahme wäre, über die man dann später entscheiden könnte, also das zu verlängern.
Nochmal, ich spekuliere jetzt nicht über mögliche Maßnahmen. Ich stelle fest, was wir momentan feststellen, und möchte exakt nicht spekulieren, weil Spekulationen nur wieder Erwartungen auslösen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten können. Deswegen, wir stellen fest, dass momentan die Maßnahmen wirken. Wir stellen zweitens fest, dass die Maßnahmen bis Ende Juni gelten, und dann werden wir Ende Juni oder zum gegebenen Zeitpunkt entscheiden, wie die Situation sich auswirkt.
Herr Jung?
Ja, passend zum Thema davor, Herr Fichtner, wie steht der Minister zum Tankrabatt? Das ist ja eine klimaschädliche Subvention.
Ich glaube, dazu haben wir uns ja auch schon mal geäußert. Also der Tankrabatt, da geht es jetzt darum, dass Menschen kurzfristig entlastet werden. Und das ist ein ganz wichtiges, auch sozialpolitisches Anliegen. Wichtig ist für uns, dass der CO2-Preis langfristig wirkt, sprich die Kosten fürs fossile Tanken Schritt für Schritt, aber langsam teurer werden und zwar so berechenbar, dass Menschen sich auch umstellen können. Das ist bei so Preisschocks, wie wir es jetzt erlebt haben, ist es ja gar nicht möglich, sondern das Ziel muss sein, dass man sich so langfristig darauf einstellen kann, dass man dann bei der nächsten Entscheidung für ein Auto sich vielleicht für eins entscheidet, was nicht mit Benzin und Diesel getankt werden muss.
Und Umweltminister steht hinter dieser klimaschädlichen Subvention?
Der Umweltminister steht hinter dem Tankrabatt, ja.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann, Herr Höfele, haben Sie das nächste Thema?
Ja, Höfele, DTS. An den Regierungssprecher zum Telefonat zwischen dem Bundeskanzler und dem US-Präsidenten. Ich würde Sie bitten, etwas vielleicht zur Stimmung in dem Telefonat zu sagen. Auf X stand, es war ein gutes Telefonat, aber war auch die Stimmung gut zwischen dem Kanzler und dem US-Präsidenten? Und hat er vielleicht Signale bekommen, dass der Truppenabzug vielleicht doch zurückgenommen wird?
Selbstverständlich gilt jedes Wort, das auf X steht und können an eins zu eins von Ihnen übernommen werden. Es war ein gutes Telefonat. Ich werde jetzt keine Details aus dem Telefonat wiedergeben, weil auch das zum Vertrauensbereich gehört, der für solche Telefonate notwendig sein wird. Dieses Gespräch hat sich um die großen Lagen, die wir momentan haben, gedreht und insofern auch um das Thema Ukraine, das Thema Iran. Die beiden haben dieses Gespräch vernünftig vorbereiten lassen. Es wurde in einem wirklich guten, in einer sehr guten Atmosphäre, Sie können das Wort sehr vielleicht noch ergänzen, geführt. Und darüber hinaus möchte ich nicht ins Detail gehen.
Aber hat denn der Bundeskanzler irgendetwas, was er vor dem Telefonat gesagt hat, über den Iran-Einsatz jetzt zurückzunehmen?
Nein, der Bundeskanzler hat seinen Blick auf den Iran-Krieg mehrfach geäußert. Das zentrale Thema bei Iran ist natürlich, dass Iran aufgefordert ist, seine Provokationen, vor allem auch die Proxy-Maßnahmen einzustellen, dass das Raketenprogramm eingestellt wird, das Nuklearprogramm einer Kontrolle unterworfen wird und Iran aufgefordert ist, jetzt an den Verhandlungstisch zurückzukehren beziehungsweise dort überhaupt erstmal zu erscheinen. Und dann wird man vor allem über das Thema Straße von Hormuz reden müssen. Das sind die Forderungen, die der Bundeskanzler seit Tagen und Wochen immer und immer wiederholt. Und auch das ist bekannt.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Höfele, Sie hatten auch das Stichwort Ebola. Dann würde ich mal da weitermachen.
Dann mache ich gerne damit weiter ans Gesundheitsministerium. Welche konkreten Auswirkungen hat dieser Ebola-Ausbruch? Und es wurde ja eine Notlage ausgerufen. Offiziell, welche konkreten Auswirkungen hat das für Deutschland?
Genau, vielen Dank. Wie Sie schon sagen, die WHO hat den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Das hat für Deutschland erstmal keine expliziten Auswirkungen. Ich kann darauf verweisen, die Ministerin hat sich gestern im Bericht aus Berlin auch zur Situation geäußert und auch heute Morgen im RBB-Interview und hat da auch ein bisschen was dazu erklärt. Es geht in erster Linie jetzt auch darum, die Behörden im Kongo und in Uganda zu unterstützen, indem man den internationalen Gesundheitsnotstand ausruft, um die Kommunikation mit den Bürgern besser zu ermöglichen und ihr da Rückendeckung zu geben, so hat es die Ministerin formuliert. Und genau, so viel dazu.
Das mit der Unterstützung habe ich nicht genau verstanden. Wird Deutschland irgendwelche Unterstützung jetzt zur Verfügung stellen?
Also bisher gibt es da noch kein Ersuchen. Das würde dann ja an uns gerichtet werden. Wir wären auf jeden Fall vorbereitet. Generell könnten wir zum Beispiel helfen, das hat die Ministerin auch erwähnt in den Interviews, über unsere Institute, über das RKI oder über das Bernhard-Nocht-Institut. Da können zum Beispiel mobile Labore bereitgestellt werden. Aber wie gesagt, es gibt bisher noch kein Ersuchen. Wenn da was kommt, dann werden wir das wohlwollend prüfen.
Herr Feldhoff?
Ja, zu dem Thema
Können Sie das noch mal ein bisschen ergänzen? Also wenn ich von Ihrer Berichterstattung am Wochenende verfolgt habe, habe ich gelernt, dass jetzt vor allen Dingen NGOs sich aufmachen in die betroffenen Länder. Also Ärzte ohne Grenzen hat angekündigt, sozusagen seine Experten aus ganz Afrika in den betroffenen Ländern zusammenzuziehen. Und die Bundesregierung wird das jetzt so ein bisschen abwarten, bis da so ein offizielles Ersuchen kommt? Oder bietet man das offensiv an?
Also ich habe das auch wahrgenommen in der Berichterstattung, dass die Nichtregierungsorganisationen da jetzt sehr aktiv sind. Das ist ja auch grundsätzlich zu begrüßen. Die Ministerin ist ja auch just jetzt in Genf zur Weltgesundheitsversammlung und Sie können sicher gehen, sie wird da auch mit allen internationalen Partnern im Austausch sein, eben auch zum aktuellen Ebola-Ausbruch. Es ist aber das Verfahren, dass erstmal das Land vor Ort schaut, welche Bedürfnisse da vorhanden sind und dann werden eben Ersuchen gestellt und die werden dann von uns geprüft, auch in Abstimmung zum Beispiel mit dem Auswärtigen Amt.
Ja, ich kann auch gerne ergänzen, vielleicht dann auch der Kollege des BMZ noch. Wir fördern die WHO afrikaweit dieses Jahr mit 3 Millionen Euro. Allerdings eine Aufteilung auf die Länder seitens der WHO liegt da noch nicht vor. Das ist jetzt nur als grundsätzliche Vorabbemerkung. Aber diese Mittel können beispielsweise auch für die Eindämmung des Ebola-Virus länderübergreifend verwendet werden. Außerdem fördern wir auch NGOs, die Caritas, mit 2,7 Millionen Euro. Und insbesondere auch die Malteser mit knapp 2,5 Millionen Euro in der Demokratischen Republik Kongo, die zum Beispiel im Bereich der Epidemieprävention tätig ist. Das dazu und vielleicht haben schon Platz gefunden.
Genau, ich kann gerne noch ergänzen. Also das BMZ unterstützt seit Jahren die Pandemievorsorge in der Region, zum Beispiel durch den Aufbau eines Frühwarns- oder Kommunikationssystems, Trainings von Gesundheitspersonal oder Verbesserung der Laborkapazitäten. Dadurch bestehen derzeit verlässliche Kontakte und auch eine eingespielte Struktur, auch in der Demokratischen Republik Kongo. Das BMZ sondiert derzeit mögliche Unterstützungsmaßnahmen über laufende Vorhaben der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere natürlich zur Pandemieprävention, sowie über die schnell einsetzbare Expertengruppe Gesundheit. Kurzfristig können zusätzliche Mittel für die Unterstützung mobiler Labore bereitgestellt werden. Dadurch können unter anderem spezifische Laborkits und persönliche Schutzausrüstung schnell beschafft werden. Wichtig ist jetzt dabei auch die Lage an den angrenzenden Ländern im Blick zu haben, dass sich das Virus nicht noch weiter ausbreitet. Soweit von uns.
Weitere Fragen dazu sehe ich doch eine Nachfrage.
Ja, eine Nachfrage noch an das BMG. Sieht das BMG irgendwelche Auswirkungen bezüglich von Reisetätigkeiten für Europa bzw. Deutschland?
Also ich glaube, bei Reisetätigkeiten müsste ich an den Kollegen des AA verweisen. Grundsätzlich, das hat die Ministerin auch gestern im Bericht aus Berlin ja gesagt, ist das Risiko für Deutschland sehr, sehr gering.
Ja, zu den Reise- und Sicherheitshinweisen kann ich vielleicht noch ergänzen. Wir haben unsere Reise- und Sicherheitshinweise zur Demokratischen Republik Kongo und Uganda am Freitag bzw. gestern angepasst. Zusätzlich dazu konkrete Hinweise dann zum Ebola-Ausbruch in den betroffenen Regionen ergänzt. Natürlich beobachten wir weiter auch die Lage vor Ort sehr genau. Unsere Reise- und Sicherheitshinweise werden ja fortlaufend aktualisiert, beruhen dann zum jeweiligen Zeitpunkt stets auf den aktuell verfügbaren Informationen. Wie Sie wissen, wir stehen dazu auch im Austausch mit unseren betroffenen mit dem betroffenen Regionalarzt zum Beispiel, der in Nairobi ist. Und wir empfehlen grundsätzlich allen Reisenden unabhängig vom Reiseziel die Registrierung unserer Krisenvorsorgeliste Elefant, das ja hier auch der Sicherheit halber nochmal erwähnt. Das ist ein grundsätzlicher Aufruf, den wir natürlich allen Reisenden immer ans Herz legen.
Herr Höfele, noch mal dazu.
Ja, noch mal konkret gefragt. Für Reisende, die aus der Region kommen, gibt es da irgendwelche Maßnahmen, die hier ergriffen werden? Also werden die irgendwie getestet müssen oder müssen die irgendwie, gibt es irgendwelche Einrichtungen an den Flughäfen? Ist irgendetwas anders, als es vorher war?
Ja, ich kann jetzt die Reise- und Sicherheitshinweise mit Blick auf die betreffenden Länder des Auswärtigen Amtes als
Ressort. Nein, ich meine die Einreise in Deutschland.
Ja, dafür würde ich abgeben.
Sonst Frage ans, BMI.
Kann das BMI was sagen zur Einreiseregularien, vor allen Dingen Kongo und Uganda, glaube ich, war das?
kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt nichts sagen, müsste ich nachliefern.
Dann sehe ich zum Thema Ebola keine weiteren Fragen. Herr Warwick, Sie hatten aber eine Frage zu einem anderen Virus, dann würde ich damit weitermachen.
Das RKI wäre gut, wenn die Kollegen an der Seite nicht nebenbei quatschen würden, würde die Arbeit erleichtern. Danke. Das RKI hat eine Handreichung für alle deutschen Gesundheitsämter zum Umgang mit dem Andes-Hunter-Virus veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem, Kontaktpersonen sollen für 6 Personen nach letzter möglicher Exposition in Quarantäne bleiben. Negatives Testergebnis bei asymptomatischen Personen hebt die Quarantäne nicht auf. Da würde mich interessieren, könnten Sie uns zunächst erklären, wieso ein negatives Testergebnis bei asymptomatischen Personen die Quarantäne nicht aufheben soll?
Herr Warwick, da muss ich jetzt erstmal auf das verweisen, was das RKI in der Handreichung darlegt. Sie können davon ausgehen, dass das alles Hand und Fuß hat. Genau erläutern kann ich diese diffizilen Vorgänge jetzt an dieser Stelle nicht.
Dann noch eine Nachfrage. Auf welcher konkreten wissenschaftlichen Evidenz basiert denn diese vergleichsweise strenge Maßnahme von 6 Wochen Quarantäne, insbesondere für asymptomatische Kontaktpersonen? Und wie bewertet die Bundesregierung die Verhältnismäßigkeit dieses Eingriffes?
Da müssten Sie sich bitte an das RKI wenden, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage das zustande kommt. Das untersteht uns, aber die Darreichung oder Handreichung ist vom RKI erstellt, natürlich auch in Abstimmung mit unseren Fachkollegen. Ich würde Sie aber trotzdem bitten, sich da an das RKI zu wenden.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Ich habe jetzt noch auf der Liste Herrn Kolmer mit unterschiedlichen Themen, Frau Nagel, auch noch mal Herrn Warwick, Herrn Jung und Herrn Güler. Ich hoffe, dass ich und Frau Klaßmann. Dann machen wir weiter mit Herrn Kolmer.
Dafür bräuchte ich das BMLEH. Nachdem ein Tiger am Wochenende in Leipzig ausgebrochen ist, fordern jetzt Umweltschützer schärfere Regeln beim bei der Haltung von gefährlichen Wildtieren. Inwieweit ist das bei Ihnen ein Thema im Ministerium? Inwieweit ist das vielleicht auch Ländersache? Und würden Sie gerne diese schärferen Regeln wie gefordert tatsächlich auch haben als Ministerium?
Vielen Dank für die Frage. Wir haben die Berichterstattung auch verfolgt. Vielleicht kann man vorweg sagen, es ist nicht einfach so möglich, ein wildes Tier in seinem Garten zu halten oder sowas. Da gibt es eine ganze Reihe von gesetzlichen Vorgaben. Es gibt das Artenschutzrecht, das Tierschutzrecht. Es gibt kommunale Verordnungen von Polizei. Es gibt Sicherheitsauflagen von Veterinär und anderen Ämtern. Die Zuständigkeiten sind unterschiedlich. Es gibt das Tierschutzgesetz, in dem drin steht, dass diese Tiere artgerecht gehalten werden müssen. Die Kontrolle überliegt wie immer den Ländern. Wir sehen jetzt an sich dieses Einzelfalls keine Notwendigkeit, hier eine Überprüfung zu machen. Wie gesagt, es gibt eine sehr detaillierte Beschreibung, was da bestehen muss für diese Tiere. Gerade bei Wildtieren ist das sehr komplex. Und für Details, was in diesem Fall jetzt konkret passiert ist, müssten Sie sich ans Land Sachsen wenden, beziehungsweise an die örtlichen Veterinäreinrichtungen vor Ort.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Frau Nagel, sind Sie wieder an der Reihe?
Eine Frage ans Finanzministerium. Wann wird Herr Klingbeil ein Konzept oder einen Entwurf für eine Einkommensteuerreform vorlegen?
Also ich kann Ihnen da jetzt keinen neuen Stand mitteilen. Das Ziel, das ja auch in der Koalition vereinbart worden ist, ist klar, nämlich kleine und mittlere Einkommen zu entlasten und dass das zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt. An dieser Reform oder diese Reform erarbeiten wir gerade im Bundesfinanzministerium. Aber Details auch zu einem möglichen Zeitpunkt kann ich Ihnen jetzt noch nicht nennen.
Zum Thema Einkommensteuer.
Ja, der Bundeskanzler will ja auch mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern sprechen. Wird denn die Einkommensteuerreform vorher oder erst nachher vorgelegt?
Also die Terminplanung des Bundeskanzlers kenne ich nicht, aber natürlich gibt es vorher innerhalb der Regierung Abstimmungen und natürlich reden wir auch immer mit den verschiedenen Partnern und Sozialpartnern über unsere Vorhaben.
Die Prozesse sind ja miteinander verzahnt. Das heißt, diese Gespräche sind ja auch Bausteine einer umfassenderen Reform. Deswegen können Sie davon ausgehen, dass die Abstimmung, die dann innerhalb der Bundesregierung dazu stattfindet, auch im Lichte des Gespräches mit Arbeitnehmern und Gewerkschaften und Arbeitgebern stattfindet.
Ich habe es jetzt immer noch nicht verstanden. Legen Sie dann das Konzept vor diesem Termin vor oder erst nachdem man sich sozusagen mit den Sozialpartnern abgesprochen hat, was ja bei dieser Einmalprämie nicht geschehen ist?
Ich sagte, dass die Prozesse miteinander verzahnt werden. Das gibt jetzt keinen Hinweis auf die zeitliche Reihenfolge.
Herr Kreuzfeld?
Herr Hamsen, Sie haben eben noch mal gesagt, die Reform solle kleine und mittlere Einkommen entlasten. Können Sie uns noch mal sagen, was aus Sicht des Finanzministers, wo da die Grenze ist, bis wohin er ein kleines und mittleres Einkommen sieht?
Also ich würde jetzt, wie ich das eben schon angedeutet habe, zu einzelnen Aspekten dieser Reform, die wir bald vorlegen werden, hier spekulieren oder im Detail Auskunft geben. Wir erarbeiten das in enger Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen und werden dann zu gegebener Zeit auch genau diese Fragen beantworten.
Ich möchte ja gar kein Detail aus Ihrem zu erarbeitenden Konzept, sondern eine Interpretation, wie Ihr Ministerium diesen Satz aus dem Koalitionsvertrag interpretiert. Und der ist ja schon eine Weile beschlossen.
Ja, und das ist aber ja ein wesentlicher Teil der Reform, die wir dann vorzulegen haben. Und deswegen würde ich hier jetzt noch keine Aussagen dazu treffen.
Und Herr Höfele, Sie hatten zumindest auch noch eine Frage ans Finanzministerium.
Ja, auch ans BMF, zu Herrn Klingbeil. Aber ein bisschen ein anderes Thema, G7-Treffen in Paris.
Ich schaue noch mal kurz, ich glaube aber Einkommenssteuerreform waren keine Fragen
mehr. Es hat auch was mit Steuer zu tun. Der Minister hat heute Morgen vor dem Abflug gesagt, er wird in Paris ein Doppelbesteuerungsabkommen mit der Ukraine unterschreiben. Wir haben mal gegoogelt, das sah so aus, als gibt es das schon seit 30 Jahren. Können Sie noch mal sagen, ob das nicht mehr gültig war oder was da jetzt neu ist an dem neuen Doppelbesteuerungsabkommen?
Also wir werden dazu meiner Kenntnis nach morgen einen Termin haben und dann uns auch näher dazu äußern. Aber ich werde das gerne nochmal nachreichen, dass wir Ihnen das nochmal aufdröseln, was jetzt die Neuerungen da sind und was die Inhalte dieses Abkommens darstellt.
Dazu sehe ich auch keine weiteren Fragen. Dann sind Sie, Herr Warwick, an der Reihe.
Bundeskanzler Merz hat auf dem Katholikentag am 15. Mai in Würzburg erklärt, nur wenige Länder böten jungen Menschen so gute Zukunftschancen wie Deutschland. Eine aktuelle Studie des UN-Kinderhilfswerks UNICEF kommt zu einem ganz anderen Schluss. Unter 37 Ländern, in denen kindliches Wohlbefinden anhand von 6 Indikatoren wie Gesundheit und Zugang zu Bildung untersucht wurde, nimmt die Bundesrepublik nur Platz 25 ein. Da würde mich interessieren, auf welcher konkreten Datengrundlage kam der Kanzler denn über sein Urteil über die ach so guten Zukunftsaussichten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland?
Ich würde die Gegenfrage stellen, unter welcher Grundlage diese Studie zu ihrem Ergebnis kommt. Ich glaube, dass wir da die Empirik jetzt vielleicht uns gemeinsam anschauen müssten, um dann zu einem sachlichen Urteil zu kommen. Ich würde trotzdem an der Aussage festhalten, dass die Zukunftsaussicht in Deutschland und die Versorgung für Kinder und Jugendliche in diesem Land ausgezeichnet sind.
Nachfrage?
Ja, laut der genannten UNICEF Studie erreichen nur 46% der Jugendlichen aus armen Familien in der BRD grundlegende Bildungsstandards. Bei wohlhabenden Familien sind es 90%. Da würde mich interessieren, sieht der Kanzler das denn als ein strukturelles Problem des deutschen Bildungs- und Sozialsystems an? Und wenn ja, was zieht er daraus für Konsequenzen?
Das deutsche Bildungssystem ist sehr transparent, es ist sehr durchlässig, ermöglicht auch den Durchgang durch verschiedene Bildungsschichten und auch unabhängig von Herkunft und Familie. Dieses System ist stets noch verbesserungswürdig, da sind wir uns alle einig. Deswegen sind ja auch viele Reformen darauf ausgerichtet. Vieles davon ist auch in Länderzuständigkeit. Aber eine generelle Aussage dazu über den Zustand kann ich jetzt nicht treffen. Das ist Teil des laufenden politischen Prozesses, hier Verbesserungen herbeizuführen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Frau Klaßmann wieder an der Reihe.
Ja, ich glaube nicht, dass da jemand extra für das Amt von Herrn Weimer hier sitzt. Ne? Da müsste ich also Herrn Cornelius fragen. Es geht um die Mitgliederdateien der NSDAP, die ja jetzt in den USA online gestellt worden sind. Das Bundesarchiv, was ja Herrn Weimer untersteht, hat das bisher ja nicht gemacht unter Verweis auf Datenschutz oder Persönlichkeitsrechte, besser gesagt. Und ich glaube, da hieß es, 100 Jahre sei die Frist. Und deswegen komme das dann irgendwann mal demnächst. Da sie ja jetzt schon online gestellt worden sind und es wird ja auch, glaube ich, eifrig genutzt von Leuten, die wissen wollen, was ihr Opa mal gemacht hat. Meine Frage, wird das jetzt geändert, wird das jetzt vorgezogen oder was bedeutet dieser Verstoß gegen diese Hürden, die es ja aus deutscher Sicht bisher gab?
Da muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, weil ich das nachliefern muss. Das Datenschutzgesetz ist ja dann eindeutig. Und wenn die Akten hierzulande für diese Zeit unter Verschluss sind, wird sich das Bundesarchiv an diese Regel halten. Ich müsste aber denn die genauen Umstände der Veröffentlichung in den USA eruieren und Ihnen das nachliefern.
Das wäre nett. Sie sind jetzt nicht geheim oder sowas eingestuft. Also man kann beim Bundesarchiv einen Antrag stellen und so weiter, aber Sie sind halt nicht online recherchierbar.
Ja, das ist uns nicht entgangen. Da gibt es ja einige Plattformen, die damit sehr viel Traffic betreiben.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
Ja, das nochmal an den Fichtner zum Thema Klima. Da gab es ja das Katastrophenszenario RCP 8,5 hat mit dem Weltklimarat zu tun, wurde ja als schlimmstes Szenario gestrichen und von interessierter Seite im politischen Raum wird jetzt so getan, als ob die bisherigen Klimaschutzprogramme der Bundesregierung völlig übertrieben gewesen seien, dass sie auf Grundlage von sogenannten unrealistischen Horrorszenarien betrieben wurden. Wie steht das Bundesumweltministerium dazu?
Ja, das haben wir auch gesehen, was Sie da beschreiben. Und das führt in der Tat völlig in die Irre, diese Interpretation. Dass man jetzt gar keine Klimapolitik mehr bräuchte oder dass die Wissenschaft sich geirrt hätte, das stimmt nicht. Es geht um ein Szenario, das aus der Zeit vor dem Pariser Klimaabkommen erarbeitet wurde und das den allerschlimmsten Fall einer massiven Ausweitung von fossilen Energien, von Kohlekraftwerken und einer Erhitzung von 4 bis 6 Grad beschreibt. Dieses Szenario kann jetzt gestrichen werden, weil die Klimapolitik in der Vergangenheit gewirkt hat. Die erneuerbaren Energien sind inzwischen so gut und so günstig, dass es sich für Investoren auf der ganzen Welt gar nicht mehr lohnen würde, in Kohlekraftwerke zu investieren. Das ist also ein Erfolg von Klimapolitik der Vergangenheit, dass wir dieses Szenario heute nicht mehr brauchen. Und deswegen haben die führenden Klimawissenschaftler der Welt das so entschieden. Das ist trotzdem jetzt kein Grund für Jubelstimmung, denn auch wenn wir das Szenario 4 bis 6 Grad Erhitzung abgewendet haben, führt uns die aktuelle globale Klimapolitik in der Summe der unterschiedlichen Politiken der Länder immer noch zu 2,8 Grad Erderwärmung nach Angaben des UN-Umweltprogramms. Und das ist immer noch eine ziemlich ungemütliche Welt. Deswegen richten wir unsere Politik darauf aus, möglichst viele Mitstreiter auf der ganzen Welt zu gewinnen, um das Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen, nämlich möglichst 1,5 Grad Erderwärmung maximal.
Weitere Fragen dazu? Herr Pankow?
Ja, es gibt ja viele internationale Experten und Beobachter, die sagen, dass das 1,5-Grad-Ziel gar nicht mehr erreichbar ist. Wie sieht das Umweltministerium?
Also in der Tat bewegen wir uns schon mehr oder weniger an dieser Grenze. Die Logik des Pariser Abkommens sieht auch die Möglichkeit vor, dass man den sogenannten Overshoot, also dass man, wenn man auch schon die 1,5-Grad-Grenze überschritten hat, dann durch Entnahme von Kohlendioxid auch bis zum Ende des Jahrhunderts wieder dorthin kommen kann. Es hat seinen politischen Wert, an diesem Ziel festzuhalten. Das ist gerade für viele sehr verletzliche Länder überlebenswichtig.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Güler mit einem neuen Thema.
Ja, ich habe eine Frage ans Verteidigungsministerium. Und zwar hat es jetzt am Wochenende für ziemlich viel Wirbel gesorgt, dass es bei der Bundeswehr in 2 Bereichen Beförderungsstopps geben soll, beim Heer und bei der Marine. Da würde mich einmal interessieren, das geht ja darauf zurück, dass es Anfang der 2000er Jahre ein Gerichtsurteil gab, das jetzt vergangenes Jahr nochmal bestätigt wurde. Eine Entscheidung darüber gab es jetzt aber und das Verteidigungsministerium signalisiert da große Entschlossenheit. Wieso hat es so lange gedauert und haben Sie antizipiert, dass es beim Bundeswehrverband, die ja davon sprechen, dass das für einen Super-GAU sorgen könnte und auch den Aufwuchs der Armee unterminieren könnte. Haben Sie damit gerechnet?
Vielleicht das mal zum Beginn Ihrer Fragestellung. Es betrifft nicht nur Heer und Marine. Es betrifft die Dienstposten der sogenannten Unteroffiziere mit Port-OP in den Dienstposten Kategorien Feldwebel und Bootsleute. Und die finden wir über alle Teilstreitkräfte, also auch bei der Luftwaffe und im Unterstützungsbereich und bei Cyber. Was ist passiert? Die Dienstposten, diese Feldwebeldienstposten sind in der Regel, nicht überall, aber vielorts eingesetzt auf Dienstposten, die alle vier Dienstgrade, Feldwebel, Oberfeldwebel, Hauptfeldwebel, Stabsfeldwebel durchlaufen können. Und damit sind im Grunde auch, ich sag mal, ein Werdegang an einem Standort sehr perspektivisch planerisch möglich. Und das wird natürlich gerne genommen, einfach nur, weil man eine Perspektive hat und weiß, mit der Zeit, und das war vorher eine Zeitgrenze von 16 Jahren, wo eine Beförderung vom Feldwebel bis zum Stabsfeldwebel möglich war. Und die Gerichte, Sie haben es angedeutet, haben seit 2004 regelmäßig geurteilt, dass dieses Prinzip auf der Zeit beruht, nicht das Prinzip ist, was wir im Grundgesetz Eignung, Leistung, Befähigung und in den untergeordneten Gesetzen beschrieben haben. Das waren Einzelurteile. Und Sie haben richtig gesagt, im letzten Jahr gab es dann ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster. Und im Juli wurde entschieden, also höherinstanzlich und ohne Berufung, dass das so nicht weitergeht. Natürlich wurde im Nachgang die Urteilsbegründung abgewartet. Und was jetzt erfolgt ist, also ein de facto Beförderungsstopp, ein sogenannter Ordnungshalt, bis man das gesamte System dahinter einmal umkrempelt, ist natürlich so ein massiver Einschnitt, und das ist uns durchaus bewusst, dass natürlich in der Zwischenzeit auch andere Optionen durchgespielt wurden. Also was kann man machen, um diese unausweichliche Berücksichtigung der Rechtslage, der gesprochenen Rechtslage, was kann man machen, um das bestenfalls für die Beteiligten, für die Betroffenen umzusetzen, ohne dass eben diese harten Einschnitte passieren. Das hat ein paar Monate gedauert, das stimmt. Und jetzt kam man zum Schluss, wir brauchen diesen Stopp, um diese Neuordnung vorzunehmen. Was passiert jetzt? Es wird zum einen gibt es eine Projektgruppe, die sich speziell mit dem Thema Personal beschäftigt. Neben weiteren Themen, wie zum Beispiel Verteidigungsaufstellung und Aufwuchs, wird dieses Thema Feldwebel ganz bewusst mit betrachtet. Dann gibt es diesen Beförderungsstopp zum 1.7., den wir bis Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich haben werden, um keine neuen Fakten zu schaffen. Und auf dieser Basis sollen dann Dienstposten neu geordnet werden. Also Dienstposten werden dann nur noch bis zum Hauptfeldwebel oder Hauptbootsmann gehen. Und darüber hinaus wird es Dienstposten geben, die eben für die höhere Qualifikation, für die höheren Dienstposten, Stabsfeldwebel, Stabsbootsmann, dann genutzt werden. Und um das umzustellen zu können, um dann einen neuen Stand haben, einen Stand B zu haben, auf dem man dann sauber befördern kann, rechtssicher, planungssicher für die Soldatinnen und Soldaten, da muss man jetzt diesen Schritt eingehen. Und ist bewusst, das hat Konsequenzen. Wenn Sie ein Hauptbootsmann sind, der in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres dran wäre mit der Beförderung, klar, das enttäuscht. Das ist ganz klar. Das ist dem Generalinspekteur klar, das ist dem Leitungsbereich klar. Aber wir mussten diesen Schritt gehen, um diese Neuordnung vornehmen zu können. Wir werden jetzt daran schnellstmöglich arbeiten und wir haben neue Planstellen für nächstes Jahr, auch für 2027, eben um auch verdiente Beförderung leistungsgerecht umsetzen zu können. Und mit diesem Gesamtpaket, mit dieser Neuordnung, mit den neuen Planstellen und mit der Neustrukturierung werden wir dann ab Anfang 2027 auch wieder neue Beförderungen vornehmen können und dann leistungsgerecht nach der Beurteilung, nach dem Dreiklang Leistung, Befähigung und Eignung dann auch auf die neuen Dienstposten bringen können. So ist der Hintergrund.
Nachfrage dazu. Sie haben es gerade eben angedeutet, die Gerichtsurteile, die Einzelurteile gab es seit Anfang der 2000er Jahre. Jetzt hat auch für Irritationen gesorgt, wenn ich das richtig verfolgt habe, dass der Generalinspekteur just die Änderungen bei Instagram angekündigt hat, bei einer Entscheidung, die eigentlich seit 20 Jahren gefordert wurde und im Raum stand. Also ist da die Kommunikationsstrategie richtig gewesen und warum hat es so lange gedauert, bis man da jetzt systematisch an das Thema rangeht?
Also ich habe ja gesagt, es gab Anfang der 2000er Jahre Einzelurteile. Warum andere Legislaturen dieses Thema nicht angegangen sind, das kann ich nicht sagen. In dieser Legislatur wurde dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts abgewartet. Das habe ich gerade gesagt. Das war der maßgebliche Triggerpunkt. Und dann haben die Beteiligten, die den Zustand der über 20 Jahre Werte nicht zu verantworten haben, haben dann gesagt, jetzt müssen wir was tun. Und jetzt kommt es zu diesem Schritt, der auch wehtut. Zur Kommunikation. Es gibt bei uns die Prämisse, dass immer zuerst Soldaten informiert werden. Soldatinnen und Soldaten. Daran weichen wir nicht ab. Und natürlich gab es in diesem Fall auch einen klaren Kommunikationsplan, der am Anfang einen Tagesbefehl vorsah, der die Information über Intranet vorsah, der die Einbindung der Vorgesetzten vorsah. Das muss natürlich vorbereitet werden. Wir hatten dann Indizien, dass das nicht zu halten ist. Und wir wollten eben verhindern, dass von anderer Seite die Soldatinnen und Soldaten informiert werden und haben dann die interne Kommunikation am Wochenende über unsere Intranet-Plattform vorgezogen und haben da zuallererst informiert. Und eine der Plattformen dann parallel war auch Social Media, weil wir eben wissen, dass viele unserer Soldatinnen und Soldaten auch bei Social Media sind. Also Sie können mir glauben, es gibt bei uns diesen Grundsatz, Truppenkommunikation, also Kommunikation über den Fachstrang an die Soldatinnen und Soldaten zuerst. Und das ist bei allen, vor allen Dingen diese tiefgreifenden Veränderungen betreffenden Themen so. Das war in diesem Fall so geplant, wird auch heute dann über die Vorgesetzten, über den Tagesbefehl auch dann weiter verfolgt. Nur wenn der ursprüngliche Plan nicht zu halten ist, dann mussten wir quasi den Plan B am Wochenende ziehen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich habe jetzt noch, es gab noch weitere Meldungen auf der Liste. Herrn Kollmeier, Herrn Warwick, Herrn Jessen, Herrn Feldhoff und Herrn Jung. Potenziell alles noch neue Themen. Damit schließe ich aber die Frageliste für heute, weil wir das nicht mehr schaffen. Es gibt dann auch noch eine Nachlieferung aus dem Innenministerium. Ich bitte um kurze Fragen und Antworten und beginne bei Herrn Kollmeier.
Ich habe nach dem Tiger noch eine RTL-Frage, diesmal ins BPA. Hat der Kanzler am Wochenende den ESC verfolgt? Wie blickt er auf das Ergebnis und inwieweit ist es sinnvoll, so viel Geld da reinzustecken, wie er immer Vorletzter, Drittletzter oder Letzter werden?
Der Kanzler hat selbstverständlich die Ergebnisse des ESC verfolgt und freut sich heute, den bulgarischen Premierminister in Berlin zu begrüßen. Und ansonsten ist das eine Veranstaltung, die in der Verantwortung anderer liegt und auch von dort in all ihren Fragen beurteilt werden muss.
Dann machen wir weiter bei Herrn Warwick.
Im Auftrag der US-Armee wird derzeit im pfälzischen Weilerbach ein Biosicherheitslabor der Schutzstufe 3 gebaut. Offizieller Bauherr ist das Bundesbauministerium. Wäre, glaube ich, auch ganz gut, wenn das Platz nehmen könnte.
Dann unterbrechen Sie vielleicht kurz Ihre Frage, dass der Kollege umziehen kann.
Gut. Der Kollege hat ja sich auch so aufmerksam zugehört, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Im Auftrag der US-Armee wird derzeit im pfälzischen Weilerbach ein Biosicherheitslabor.
Herr Babich, Sie müssen, um Zeit zu sparen, müssen Sie tatsächlich nicht wiederholen.
Ich muss den Kollegen ja mitnehmen.
Stellen Sie einfach kurz Ihre Frage, ja, alles weil uns gut, die Frau Zeit Buscher, ohnehin ist ja.
Also wie gesagt, rennt. Offizieller Bauherr ist das Bundesbauministerium. In dem Labor will die US-Armee hochinfektiöse Erreger oder Substanzen der Risikogruppe 3 untersuchen. Darunter fallen unter anderem Hantavirus, Coronavirus und Vogelgrippe. Da würde mich grundsätzlich erstmal interessieren, bis wann rechnet denn die Bundesregierung mit der Fertigstellung dieses Biolabors in Weilerbach?
Ich brauche nur ein Mikro, sorry.
Da muss ich Ihnen das nachliefern, da habe ich jetzt nichts dabei.
Gut. Die US-Seite erklärt, das Labor sei ausschließlich für Diagnostik.
Ja? Die Nachlieferung war angekündigt und
Sie ja, aber es geht nicht ans Bauministerium.
Sie haben jetzt eine Nachfrage zu einer Antwort, die Sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekommen konnten? Oder worauf
Sie kennen doch meine Nachfrage gar nicht.
Nee, deswegen also, frage ich vorher sicherheitshalber.
Das tun Sie bei anderen Kollegen nicht. Aber gut, die US-Seite erklärt auf jeden Fall, das Labor sei ausschließlich für diagnostische Zwecke vorgesehen und es seien keine experimentellen Aktivitäten geplant. Da würde mich interessieren, gibt es von Seiten der Bundesregierung verbindliche Vereinbarungen mit der US-Seite, mit denen dauerhaft überprüft werden kann, dass diese Nutzung des Labors auf deutschem Boden durch das US-Militär nicht verändert oder ausgeweitet wird? Und wenn ja, wer in der Bundesregierung wäre dafür zuständig?
Ich vermute, das fällt unter Stationierungsabkommen, die im Detail regeln, welche Zuständigkeiten und welche Berichtspflichten wechselseitig bestehen. Und denke auch, dass dieses Thema darunter subsumiert ist.
Erklärt noch nicht die Verantwortung in der Bundesregierung.
Die Bundesregierung stellt sich dieser Verantwortung gemeinsam.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann geht es weiter bei Herrn Jessen.
Ja, die Frage geht ans Auswärtige Amt. Herr Hinterseher, wie beurteilen Sie die Situation, die Aktionen Israels im Südlibanon? Beobachter sehen eine Parallele zu Zerstörungen in Gaza. Diese Zerstörungen seien so umfänglich, dass Bewohner, die jetzt evakuiert wurden, praktisch keine Chance hätten, dorthin zurückzukehren.
Ja, ich kann darauf verweisen, was wir hier auch in der Vergangenheit gesagt haben. Wir wirken natürlich darauf hin, im Gespräch mit allen Partnern, dass der Waffenstillstand, wie er vereinbart ist, dem Geltung verschafft wird, dass durchgesetzt wird oder sichergestellt wird, dass das humanitäre Völkerrecht in allen Kampfhandlungen, die bestanden haben oder auch bestehen, eingehalten wird. Und dass jede Besatzung, wie auch immer geartet, bestenfalls temporär sein darf. Das hat aber übrigens auch die israelische Seite, glaube ich, vor 2 Wochen hier in Berlin klar gemacht, dass keine dauerhafte Besatzung des Südlibanon seitens Israels geplant ist.
Ich glaube, in einer vorangegangenen Sitzung konnte temporär nicht zeitlich eingegrenzt werden. Da Ihr Minister aber gesagt hatte, Israel habe jedes Recht, im Südlibanon einzugreifen, beinhaltet jedes Recht auch die weitgehende materielle Zerstörung von Infrastrukturhäusern im Libanon.
Jedes Recht bewegt sich immer im Rahmen des geltenden Völkerrechts und darauf hat der Minister auch bei mehreren Gelegenheiten hingewiesen und das gilt auch hier.
Herr Jung.
Ja, das war auch mein Thema, was Sie angemeldet haben, Frau Vorsitzende. Herr Intersee, noch mal konkret, wenn Israel faktisch alle Ortschaften im Südlibanon zerstört, alle Haine niederbrennt und die Äcker vergiftet, um jede Rückkehr der Bewohner unmöglich zu machen, welches internationale Recht, welches völkerrechtliche betrifft das?
Ja, ich hatte ja darauf hingewiesen, dass das Völkerrecht den Rahmen bildet und dass alle anderen Fragen dann Israel natürlich beantworten muss, auch kritische Fragen, die sich nach dem Vorgehen, dem militärischen Vorgehen stellen. Denn militärisches Vorgehen muss sich immer an das geltende humanitäre Völkerrecht halten.
Aber ich will jetzt nicht nochmal wiederholen, was da passiert. Welche Rechtsnorm bricht Israel damit?
Ich schätze, das ist eine Frage, Herr Jung, die Sie an die israelische Regierung richten sollten, die wir stellvertretend für die israelische Regierung nicht beantworten können. Es ist eine Frage, die Sie der israelischen Regierung dann stellen müssten, nämlich inwiefern das Verhalten, das Vorgehen mit dem Völkerrecht in Einklang steht.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Feldhoff mit einem Herr Warwick.
Hintersee, nur kurze Verständnisfrage. Kürzlich hat der Außenminister erklärt, Israel hätte jedes Recht, im Libanon zu sein. Steht er denn nach wie vor zu dieser Aussage? Hat er, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche so getroffen?
Ja, das Zitat hat gerade auch Herr Jung schon einmal gebracht.
Da habe ich nicht aufmerksam zugehört. Passiert auch mir dann. Ja. Lese ich das im Protokoll nach? Bleiben wir dabei.
Müssen Sie nicht im Protokoll nachlesen, aber natürlich steht der Minister zu seinen Äußerungen.
Dann machen wir jetzt mit dem letzten Thema für heute weiter bei Herrn Feldhoff.
Ich weiß nicht genau, wer zuständig ist, aber es betrifft den Börsengang des Rüstungskonzerns KNDS. Die Bundesregierung beabsichtigt ja, Anteile an KNDS zu erwerben, möchte dies aber sozusagen offensichtlich erst im Herbst machen und hat den Konzern gebeten, seinen geplanten Börsengang auf diesen Zeitpunkt zu verschieben. Das hat der Konzern nach Medienberichten jetzt abgelehnt. Ändert das irgendwas an der Haltung der Bundesregierung bei KNDS, künftig Anteilseigner zu werden?
Feldhoff, die Bundesregierung prüft momentan die Bedingungen für einen Einstieg. Die Prüfpunkte sind die Höhe der Beteiligung, die Beteiligungsstruktur insgesamt und natürlich auch der richtige Zeitpunkt. Das sind Verhandlungen, die wie üblich bei Börsennotierungen vertraulich geschehen müssen, um auch die nötige Marktfairness zu erhalten. Deswegen kann ich Ihnen über Details momentan dazu keine Entscheidungen mitteilen. Ein Punkt, den wir auch hier schon, glaube ich, oft wiederholt haben, der bleibt natürlich bestehen, dass wir bemüht sind, europäische Kooperationen in der Rüstungsindustrie zustande zu bringen.
Nachfrage, aber die an der grundsätzlichen Haltung der Bundesregierung und dem Interesse bei KNDS einzusteigen, ändert sich nichts.
Wie gesagt, die Bundesregierung prüft das. Ich glaube, dass das Prüfverfahren weit fortgeschritten ist. Wir sind in Verhandlungen. Das wird abgewickelt über beauftragte Kanzleien bzw. Investment-Einheiten. Und sobald das Verfahren abgeschlossen ist, werden wir dazu eine Entscheidung treffen, die wir aber jetzt nicht präjudizieren wollen.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Zum Thema davor. Ach so, ja. Jetzt gucke ich erst mal, Herr Hamsen, Sie können dazu ergänzen? Ach, eine Nachreichung. Gut, wir sind jetzt nämlich im Bereich der Nachreichung und Ergänzungen tatsächlich. Herr Hinterseher, dann fangen Sie mal an.
Ja, das ist vielleicht nur noch mal als Einordnung, Herr Jung, weil Sie die Frage stellten. Und wenn Sie die ganze Pressekonferenz da verfolgt hatten, haben Sie auch gehört, dass der israelische Außenminister eben zuvor betont hatte, dass es keine israelischen Gebietsansprüche in Libanon gibt. Der Außenminister hat sich in seiner Aussage aber auf einen temporären Einsatz eben im Süden Libanons bezogen. Aber nochmal sehr wichtig, der deutsche Außenminister hat in dieser Pressekonferenz, auf die Sie Bezug genommen hatten, auch klar darauf verwiesen, dass zivile Infrastruktur zu schützen ist. Das ist natürlich subsumiert in der Achtung des Völkerrechts, aber natürlich, um das nochmal hier in aller Klarheit und auch weil Sie es sagten, Herr Warwick, zivile Infrastruktur ist natürlich in jedem Fall zu schützen.
Dann gibt es noch Nachlieferungen, unter anderem aus dem Innenministerium.
Genau, Frau Klausmann, wenn ich mich richtig erinnere, hatten Sie gefragt nach dem Sondervermögen in Bezug auf den Bevölkerungsschutz. Es gibt ja eine Bereichsausnahme von der Schuldenbremse. Das bedeutet, dass bestimmte Bereiche von der Schuldenbremse ausgenommen sind. Und dazu gehören auch Ausgaben des Bundes für den Zivil- und Bevölkerungsschutz.
Und eine Nachlieferung hat auch noch das Finanzministerium.
Ja, vielen Dank nochmal zum Doppelbesteuerungsabkommen mit der Ukraine. Das ist im Wesentlichen eine umfangreiche Modernisierung. Das Bestehende ist ja fast 10 Jahre alt. Wir führen insbesondere moderne Missbrauchsvermeidungsvorschriften ein und Vorschriften, die die Verwaltungszusammenarbeit prüfen. Und wir orientieren uns dabei an einem Musterabkommen der OECD.
Das provoziert noch mal eine Nachfrage.
Ja, Nachfrage. Gibt es irgendeine Aussage, welche finanziellen Auswirkungen das hat?
Also ich bin der Meinung, dass wir da nicht von größeren zusätzlichen Belastungen sprechen. Sollte das der Fall sein, würde ich das noch mal nachreichen.
Dann schaue ich noch mal. Es sind dann noch, ich sage es nur einfach noch mal fürs Protokoll, Nachlieferungen offen. Ich glaube, zum Zivilschutz waren noch weitere Fragen offen zu Einreisebestimmungen mit dem Thema Ebola ans Bundeskanzleramt bzw. BKM zu den NSDAP-Akten und das Bauministerium zum Biolabor. Gut, dann sind wir am Ende der heutigen Veranstaltung. Danke fürs Kommen. Tschüss.